Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
Ein Projekt, wo wir gerade sehr begeistert sind, ist zu verstehen, wie entsteht Muskel?
Die Proteine selber sind viel komplexer als einfache Flüssigkeiten. Ja, wenn wir uns überlegen, dass Wasser 3 Atome sind, ein Protein hat ungefähr 60.000 Atome.
In der Schule waren die Fächer ganz klar getrennt. Physik, Chemie, Biologie. In der Wissenschaft allerdings wird es immer dann besonders spannend, wenn es um die Kombination geht, zum Beispiel in der physikalischen Chemie oder Biophysik. Für diese Episode von Exzellent erklärt, Spitzenforschung für alle, war ich virtuell zu Gast in Dresden beim Exzellenzcluster Physics of Life. Wir reden heute über Axolotl, die sich Arme nachwachsen lassen können, über Lego-Analogien und vor allem auch darüber, wie viel wir noch nicht wissen über die Physik des Lebens. Meine zwei Gäste stellen sich gleich mal vor.
Ich bin Benjamin Friedrich, ich bin hier Professor am Exzellenzcluster Physik des Lebens und zusammen mit experimentellen Kollegen bauen wir mathematische Modelle, um zu verstehen, wie biologische Systeme funktionieren, wie aus einer befruchteten Eizelle ein komplexer Organismus entsteht.
Ich bin Markus Jahne, ich bin Biophysiker. Mein Spezialgebiet ist die molekulare Biophysik. Wir versuchen zu verstehen, wie Moleküle sich bewegen, welche Kräfte zwischen ihnen wirken und wie viele Moleküle zusammenspielen.
Was ist denn die Physik des Lebens?
Die Physik des Lebens ist ein besonderer Blick auf lebende Systeme, auf Zellen, Gewebe, Organismen, dass wir verstehen wollen, wie physikalische Prinzipien steuern, dass diese lebenden Systeme die ganze Zeit Energie umwandeln, Energie fließt durch Zellen, Gewebe und Organismen, Materie fließt, und zwar in einer Art und Weise, dass komplexe funktionelle Strukturen sich wie von Geisterhand selbst zusammenbauen, dass sich diese Systeme fortpflanzen können, vervielfältigen können. Und da steckt ganz viel Physik drin.
Ich hatte gestern Interviews zum Thema physikalische Chemie. Und heute geht es ja dann eher so um Biophysik. Ich habe immer mehr den Eindruck, dass Biologie, Physik und Chemie gar nicht so strikt getrennt sind, wie ich mir das immer dachte, sondern dass da sehr viel ineinander greift, oder?
Auf alle Fälle. Also es gibt einen lebenden Organismus und das ist natürlich ein Lebewesen und dann damit Forschungsgegenstand der Biologie. Aber in jeder Zelle laufen permanent vielfältige chemische Reaktionen ab. Das heißt, das ist auch ein chemisches System und gleichzeitig ist es natürlich ein physikalischer Körper und es gibt Energie, die dadurch fließt. Es gibt Materie, die permanent durch den Körper fließt. Das heißt, jede der drei Disziplinen kann eine Perspektive liefern und tatsächlich, um aber biologische Systeme zu verstehen, einfach wegen der während der schieren Komplexität, hilft die Physik, dass wir eben Konzepte rausarbeiten können, physikalische Konzepte, die dann häufig ganz überraschend in ganz unterschiedlichen biologischen Systemen, ganz unterschiedlichen Organismen sich immer wieder finden. Und die Physik hilft natürlich auch, dass wir so einen quantitativen Blick auf biologische Systeme bekommen. Und das ist ganz wichtig, welche Dosis von einem Signal eine Zelle empfängt, entscheidet, wie dann die Zelle darauf reagiert. Und ich glaube, die Physik kann hier ganz viel beitragen, dass wir quantitativ über diese Systeme nachdenken, die mathematisch modellieren, aber eben, dass auch die experimentellen Kollegen neue physikalische Messmethoden entwickeln. Denn häufig gibt es die experimentellen Methoden, wie man physikalische Parameter in biologischen Systemen messen könnte, die gibt es noch gar nicht.
Was möchten Sie vor allem rausfinden?
Was mich persönlich am meisten interessiert, sind zwei große Fragen, wo wir eben ein kleines Teilgebiet mit bearbeiten. Das eine ist, wie chemische Energie in mechanische Arbeit umgesetzt wird. Das heißt, wie können Kräfte auf molekularer Ebene generiert werden? Was gibt es da für Gesetze? Was gibt es da für Grenzen? Beim Auto denkt man viel darüber nach, wie effizient ist mein Motor? Genau das Gleiche passiert auf molekularer Ebene. Das Argument wäre wahrscheinlich, dass die Natur so viele Sachen ausprobiert hat, dass sie eine sehr gute Lösung gefunden hat. Und das versuchen wir eben zu lernen, was da für Gesetzmäßigkeiten und Zusammenhänge entstehen oder da liegen. Und das Zweite ist, die Physik hat den Anspruch zu beschreiben, wie Dinge zusammenhängen, wie Körper miteinander interagieren, welche Kräfte wirken zwischen ihnen, was sind die Interaktionen. Und da macht es erstmal keine Unterscheidung zwischen belebter und unbelebter Materie. Das Spannende ist jetzt, dass die Biologie und das Leben mit den Materialeigenschaften spielt. Die Evolution hat eben die Organismen immer weiter verformt und verändert. Und das heißt, irgendwann hat die Natur bestimmte Materialeigenschaften entdeckt. Und da wäre jetzt eben die Frage, gibt es da Gesetzmäßigkeiten? Ne? Was ist das Ziel? Was ist das Optimierungskriterium? Können wir so ein bisschen nachverfolgen, nach welchen physikalischen Kriterien bestimmte Prozesse ausgesucht wurden? Wie hilft die Physik der Biologie?
Ein Projekt, wo wir gerade sehr begeistert sind, ist zu verstehen, wie entsteht Muskel? Konkret in jeder einzelnen von unseren Muskelzellen gibt es ganz lange Fasern. Da sind Zellskelettfasern schön in einer Reihe angeordnet und dazwischen sitzen molekulare Motoren. Das sind also Eiweißmaschinchen, die chemische Energie umwandeln können in mechanische Arbeit. Und der Clou in unseren Muskeln ist, dass diese Zellskelettfasern und diese molekularen Motoren extrem regelmäßig angeordnet sind. Also es ist wirklich fast wie ein Kristall, eine fast kristalline Struktur, extrem regulär, die hier eine lebende Zelle einfach bei Raumtemperatur zusammenbaut. Ich finde es schon erstaunlich, wir können zum Mond fliegen, aber wir wissen nicht, wie die kontraktile Maschinerie, wie die Maschinerie, die dazu führt, dass unsere Muskeln sich zusammenziehen können, wie die von der Zelle zusammengebaut wird.
Fangen wir mal mit Markus Janels Forschung an. Da geht es runter auf molekulare Ebene. Wir schauen uns also die kleinsten Teilchen des Körpers an, die Proteine, DNA und RNA.
Wir versuchen, die molekulare Ebene zu verstehen. Viele Moleküle zusammen bilden zelluläre Strukturen. Zelluläre Strukturen, die zusammenarbeiten, bilden dann eine Zelle, die funktioniert. Viele Zellen zusammen ein Gewebe. Viele Gewebe zusammen dann den Organismus. Und das sind genau diese Schritte, dass in jeder Skala sind dann wieder neue Phänomene zu beobachten. Also eins der spannendsten Fragen, die ich auch oft mit meinen Kindern so diskutiere, ist, wenn wir uns im Spiegel anschauen, dann waren wir waren alle mal eine Kugel. Ne? Die Eizelle ist rund und perfekt symmetrisch. Und jetzt sind wir halt keine Kugel mehr. Jetzt haben wir eine Nase und Ohren und Finger. Und die Frage ist immer noch unbeantwortet. Wie steuert jeder einzelne Organismus genau zur richtigen Zeit in die richtige Richtung zu wachsen und dann bestimmte Strukturen zu verfestigen oder eben zu deformieren? Damit am Ende eben die Maus oder der Mensch rauskommt. Also warum weiß das Gewebe, dass es genau in die Richtung jetzt wachsen muss? Und diese Wachstumsprozesse, die werden viel eben durch molekulare Motoren auf der zellulären Ebene geleitet, weil das sind die Kraftmaschinen. Die ziehen, drücken, bilden neue Strukturen. Und das ist da, wo jetzt eben auch skalenübergreifend oder eben an den unterschiedlichen Größen- und Längenskalen man schön arbeiten kann.
Sie arbeiten mit RNA. Was machen Sie da genau?
Die RNA ist, wenn man das Schulbuch aufschlägt, ist eigentlich so der Botenstoff zwischen unserem Genom, was im Nukleus verpackt ist und die komplette Erbinformation enthält, und den Proteinen, die immer so als Bausteine und Kraftwerke des Körpers oder der Zelle beschrieben werden. Das heißt, es war eigentlich immer so gedacht, das ist ein Molekül, was so ein bisschen nur dazu benutzt wird, um das Erbgut auszulesen und an sich eigentlich nur eben ein Botenstoff oder ein Transportmolekül für die Information ist, aber eigentlich keine wirkliche Funktion an sich hat, außer eben danach ein Protein, also die Eiweiße, zu bauen. Und jetzt stellt sich heraus, dass vor allen Dingen in Säugetieren RNAs auch eigenständige Funktionen und Organisationsprinzipien aufbauen können. Genregulation ist ein ganz großes Thema. Und zwar haben Säugetiere 200, 250 Zelltypen. Aber in jedem Zelltyp ist die gleiche Erbinformation enthalten. Das heißt, die Frage ist natürlich, warum baue ich heute hier eine Lungenzelle und dort eine Nervenzelle und hier eine Leberzelle und dort eine Herzzelle, die völlig unterschiedliche Funktionen und Aufgaben haben, aus dem gleichen Grundgerüst. Und die Idee ist, dass unser Genom sehr viel Informationen enthält, die jede einzelne Zelle nicht braucht. Und jetzt kommen die RNA ins Spiel. Die RNA-Moleküle, da gibt es lange nicht kodierende RNA-Moleküle, so nennen die sich. Die sind jetzt dafür da, eben manchmal diese Entscheidung mit zu beeinflussen. Wann wird was abgeschrieben und wann wird was gebaut? Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Lego-Kasten. Lego hat sicherlich eine unendliche Vielzahl von verschiedenen kleinen Teilen. Aber jeder einzelne Kasten, den man sich kauft für seine Kinder, hat eben nur einen Teilbereich davon. Und wenn man jetzt so sagt, okay, warum brauche ich jetzt genau das für meinen Ponyhof und genau das für meine Space Station, da muss dann irgendjemand die Entscheidung treffen. Und das sieht so aus, als ob da RNA auch eine große Rolle spielt.
Und Sie würden gerne rausfinden, wie das funktioniert?
Wir würden gerne rausfinden, wie das funktioniert. Und da gibt es die RNA-bindenden Proteine. Das sind jetzt wieder Bausteine. Proteine, wie wir wissen, ist quasi das dritte Elementarteilchen, DNA, RNA, Protein. Und die Proteine, die helfen jetzt der RNA, dass sie im Grunde genommen flüssig und geschmeidig bleibt und sich erst dann faltet, wenn es wichtig ist. Und da hat man eine spannende Entdeckung gemacht. Das war auch eine Entdeckung, die hier in Dresden vor knapp 10 Jahren stattgefunden hat, dass diese Proteine die Fähigkeit haben, Kollektive zu bilden, und zwar phasengetrennte Proteintropfen. Das ist ein ganz spannendes Thema, weil wir jetzt eigentlich feststellen, dass wir ziemlich viel wissen über die einzelnen Bausteine. Was wir aber noch nicht so ganz genau wissen, ist, wie die Bausteine miteinander interagieren. Also, um das vielleicht zu verdeutlichen, wir wissen durch die Sequenzierung des menschlichen Genoms, was sind die möglichen Bausteine, die das menschliche Erbgut herstellen kann. Ja, das heißt, wir wissen alle unsere kleinen Legosteine, wir wissen, wie groß die sind, wir wissen, welche Farbe die haben. Was wir nicht wissen ist, wenn wir die jetzt alle in einen Topf schmeißen, wie interagieren die miteinander? Und da können ganz spannende Sachen passieren, wenn einzelne Objekte oder Dinge miteinander interagieren. Die Proteine selber sind viel komplexer als einfache Flüssigkeiten. Ja, wenn wir uns überlegen, dass Wasser 3 Atome sind, H2O, ein Protein hat ungefähr 60.000 Atome. Das heißt, es ist ein viel komplexeres Molekül, aber es macht Dinge, die ähnlich sind wie eine Flüssigkeit, wenn viele Moleküle zusammenkommen. Und da kommen jetzt die Analogien ins Spiel und wie die Physik auch helfen kann, komplexe Sachen in der Biologie zu verstehen. Physik versucht ja immer, was ist so der kleinste gemeinsame Nenner, mit dem ich eine große Anzahl von Phänomenen beschreiben kann. Gibt es irgendeine Gleichung, die mir hilft, zu beschreiben, warum mein Apfel nach unten fällt und warum der Mond sich um die Erde dreht? Und das war die grandiose Meisterleistung von Newton, dann zu sagen, ja, das ist ja alles das Gleiche, ne? Wir haben die Schwerkraft und ich kann meine kleine Formel hinschreiben, F ist M mal A, und damit kann ich das erklären. Und das ist eigentlich so das Ziel, was wir natürlich ein bisschen bescheidener auf jeden Fall, aber das, was wir natürlich auch haben, ist zu schauen, wie kann man jetzt diese Phänomene erklären mit gewissen Grundannahmen, auch Gleichungen, und dann Vorhersagen treffen. Unter welchen Bedingungen könnten jetzt andere Proteine auch wieder Tröpfchen formen? Wann brechen die Tröpfchen auseinander? Und dann im Zusammenspiel mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Zellbiologie zu erklären, wozu braucht die Zelle das? Hilft das der Zelle? Und da ist genau diese Informationsverarbeitung der RNA im Zusammenspiel mit den Tröpfchen, das scheint ein sehr wichtiges Thema zu sein.
Jetzt wissen wir, was Sie rausfinden wollen. Aber wie wollen Sie das denn herausfinden? Wie sieht da so der Forschungsalltag aus?
Wir versuchen, über Sachen nachzudenken, die wir im Alltag nicht sehen, mit Methoden, die sich über Jahre weiterentwickelt haben. Das heißt, man braucht die besten Köpfe, um da auch aus unterschiedlichen Disziplinen mit unterschiedlichen Blickwinkeln, um da Fortschritte zu machen, um da eben diese Puzzle, die uns die Natur aufgibt, irgendwie zusammenzusetzen. Forschungsalltag bei uns sieht aus, dass wir versuchen, uns Modellsysteme aus der Zelle auszusuchen. Der Mensch hat ungefähr 20.000 bis 25.000 Gene. Wir suchen uns 2 oder 3 von denen aus, die bestimmte Eigenschaften haben, zum Beispiel sehr lange, spaghettiartige, ungeordnete Regionen. Wir reinigen diese Proteine auf. Das heißt, wir haben die dann im Reagenzgläschen, haben wir diese Proteine in Reinform. Und dann studieren wir ihr Verhalten. Und da ist es ganz spannend. Es gibt eben bestimmte Bausteine der Zelle, die kann man bei sehr hohen Konzentrationen in einem Reagenzgläschen halten und das macht keine Tropfen. Und dann gibt es Bausteine, die eben sofort ausfallen und Tropfen formen. Und das ist was, was wir versuchen zu verstehen, um dann danach die RNA dazu zu geben, zu sehen, wie sich die RNA faltet und welche Struktur die annimmt. Und da kommt jetzt unsere optische Falle und unser spezielles Mikroskop wieder ins Spiel. Das erlaubt uns, molekulare Kräfte auszuüben. Und diese molekularen Kräfte, also Kräfte auf der Ebene der Moleküle, kann man an einem kleinen DNA-Faden oder an einem kleinen RNA-Faden ziehen, um dann zu schauen, bleiben die Tropfen hängen, bilden sich die Tropfen, wenn die RNA eine bestimmte Struktur annimmt. Das sind so ein bisschen die Fragestellungen. Und um das vielleicht einmal am Beispiel zu erklären, wie klein die Kräfte sind, weil man sich das sehr schwer vorstellen kann, was zum Beispiel die Kraft ist, die ein molekularer Motor ausübt. Oder was ist die Kraft, die die RNA und DNA zusammenhält. Diese Kräfte sind im Bereich von Pico-Newton. Das ist die physikalische Einheit, Pico-Newton. Das ist eine Einheit, die kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Und ich versuche das meinen Studenten immer so zu erklären, wenn man eine Tafel Schokolade hat und sich die Tafel Schokolade auf die Hand legt, dann hat die Gewichtskraft von ungefähr einem Newton. Und jetzt brechen wir die Tafel Schokolade in 1 Million Teile und wir nehmen ein Teilchen und legen es uns wieder auf die Hand, dann haben wir eine Gewichtskraft von einem Mikronewton. Und jetzt brechen wir dieses Teilchen noch einmal in 1 Million Teile. Und das ist die Kraft von diesem einen kleinen letzten Teilchen Schokolade. Ein Millionstel von einem Millionstel von einer Tafel Schokolade. Das sind die Kräfte, auf den Ebenen arbeiten unsere Moleküle in den Zellen. Und da braucht man natürlich dann spezielle Methoden, um das zu messen.
Was hat denn Ihre Forschung mit Spaghetti zu tun?
Das, was wahrscheinlich der größte Unterschied ist zwischen der Teilchenphysik und der biologischen Physik, ist, dass unsere Elementarteilchen, die nenne ich mal so, die DNA und RNA und Proteine, dass das lange Polymere sind. Polymere sind Ketten, die aus einzelnen Kettenstückchen zusammengesetzt sind. Und die Natur hat es geschafft, lange Ketten aus unterschiedlichen Stücken zusammenzusetzen. Die Natur hat es geschafft, an jedes Kettenglied etwas anderes zu setzen. Die Aminosäuren oder eben die Basenpaare. Und das heißt, lange fadenartige Moleküle sind eigentlich das A und O der biologischen Physik. Und da sind natürlich Spaghetti eine relativ gute Analogie. Und was wir vor ein paar Jahren entdeckt haben, ist, dass es einen molekularen Motor gibt, der als Prinzip hat, dass er zwischen einem festen und einem weichen Zustand hin und her springt. Und das kann man sich sehr gut eben mit einem Spaghetti beim Spaghetti-Kochen visualisieren oder eben vorstellen. Das ist ein starres Spaghetti, da sind die Enden sehr weit auseinander. Und jetzt koche ich das Spaghetti und die Enden kommen automatisch zusammen, weil es viel mehr Möglichkeiten gibt, wie sich das Spaghetti krümmen kann. Und genau das gleiche Prinzip scheint eben bei einem Molekül in der Zelle zu funktionieren. Das Molekül wird auf einmal weich durch die Bindung von einem Signalmolekül und zieht sich dann zusammen. Und dann fällt das Signalmolekül wieder ab und das Molekül wird wieder starr und streckt sich. Und das heißt, diese Kraftgenerierung durch Strecken und Stauchen, das könnte man eigentlich sehr gut erklären mit einem Modell, was ähnlich ist wie Spaghetti kochen. Genau, so kommen die Spaghetti da rein.
Sie sind ein Meister der Analogien. Denken Sie sich die alle selber aus?
Ja, viele schon, aber das auch sehr viel in den Diskussionen mit den Studenten kommt das oft vor, dass wir versuchen, Sachen zu beschreiben. Und ich glaube auch, dass man nur so zu einem höheren Verständnis kommen kann, indem man versucht, die Dinge zu beschreiben mit den Sachen, die man hat und dann zu gucken, wo bricht die Analogie zusammen. Und zum Beispiel die Spaghetti-Analogie für den molekularen Motor, die bricht zusammen an dem Punkt, dass wenn wir unser gekochtes Spaghetti, ne, das hat jetzt so eine schöne S-förmige Form, wenn wir das jetzt trocknen lassen, dann geht das eben nicht wieder in das perfekte, starre, gerade Spaghetti zurück, sondern im Spaghetti-Kochen in der Küche ist das ein irreversibler Vorgang. Das heißt, man macht das einmal und das war's leider. Das Schöne an den Molekülen ist, dass die hin und her springen können. Also die können wirklich reversibel wieder starr werden und sich strecken, dann wieder stauchen, dann wieder starr werden und so. Und das heißt, die Natur hat eine Möglichkeit gefunden, den Prozess des Spaghetti-Kochens zu nutzen, um hin und her zu springen. Und das ist genau das, wo dann eben das Spannende ist, warum Analogien so wichtig sind, dass man einen Schritt weiterkommt, aus der einfachen Analogie ein Modell bastelt. Das Modell versucht mathematisch zu beschreiben. Das ist auch was, was wir damit gemacht haben. Und dann zu gucken, wie weit geht das? Und irgendwann bricht das zusammen.
Manchmal stoßen Analogien an ihre Grenzen, ebenso wie unsere Intuition. Viele Dinge verstehen wir, weil wir einen gewissen Erfahrungsschatz haben, weil wir gelernt haben, dass manche Dinge immer gleich ablaufen. Man kann das lineares Denken nennen. Wir haben etwas gelernt und wir wissen, dass das dann immer gleich oder ähnlich abläuft.
Wenn wir jetzt zum Beispiel in den Supermarkt gehen und wir kaufen für 10 Euro Brot, Eier und Käse, dann würden wir denken, wenn wir jetzt für 20 Euro in den Supermarkt gehen, kriegen wir doppelt so viel Brot, Eier und Käse. Und so funktioniert eigentlich viel von unserer Vorstellung von der Welt. Und wir werden jetzt sehr überrascht, wenn wir für die 20 Euro Brot, Eier, Käse und ein Fahrrad bekommen würden. Und das ist aber das, was bei ganz vielen natürlichen Prozessen passiert, ist, dass es eine Schwelle gibt, hinter der was Neues passiert. Hinter der Dinge nicht mehr doppelt sind, sondern auf einmal ein Tausendfach. Und die Phasentrennung ist eine von diesen Phänomenen, wo es Schwellwerte gibt. Wenn 10 Moleküle zusammenkommen, passiert noch nichts. 20 auch noch nicht. Aber wenn auf einmal 2000 da sind, passiert was Neues und ganz viele Moleküle versuchen jetzt in einen ganz engen Raum sich zu begeben. Und das sind genau diese Schwellwerte und Kipppunkte und Phasenübergänge, die sehr schwer sind, intuitiv zu erfassen. Und da hilft einem eben wirklich das saubere Experiment, die Messung, um das dann eben irgendwie zu formalisieren und abzubilden.
So funktioniert Wissenschaft und so muss auch Wissenschaft funktionieren, dass wir Hypothesen aufstellen, testen und auf Grundlage der Hypothesen uns überlegen, was wäre denn ein spannendes Experiment? Und wenn dann was anderes rauskommt, dann eben Modelle weiterentwickeln, neue Hypothesen aufstellen. Und so ist das also wirklich so ein Kreislauf zwischen Theorie und Experiment, dass halt wirklich die Ergebnisse aus den Experimenten, die Daten direkt uns informieren, wie müssen wir die Modelle bauen. Und mit den Modellen können wir Mechanismen vorschlagen, aber eben auch, was wäre das nächste interessante Experiment. Und wir sind in der tollen Situation, dass wir eben in einem kollegialen Verhältnis mit den Experimentatoren dann wirklich vorschlagen kann, Mensch, das wäre doch ein tolles Experiment. 50% der Fälle sagen, nee, das ist komplett utopisch, frag uns bitte in 10 Jahren nochmal. Aber in 50% der Fälle sagen die auch, Mensch, das ist spannend, da haben wir noch nie drüber nachgedacht, aber eigentlich, das können wir machen. Und das ist wirklich eine gute Idee. Und das gibt dann wieder den Impuls, um unsere Modellen, unsere physikalischen Theorien zu verbessern und manchmal eben auch zu korrigieren.
Benjamin Friedrich arbeitet mit seinen Kolleginnen und Kollegen, wie vorhin gesagt, unter anderem daran, den Aufbau von Muskeln zu verstehen. Zu verstehen, wie sich Muskeln bilden. Ich muss noch mal einen großen Schritt zurückhüpfen zum Verständnis. Und zwar, wenn wir noch mal zu den Muskeln gehen, die, sage ich mal, traditionelle Herangehensweise wäre, ich gucke mir bei der Entstehung eines Mausembryos oder wie auch immer die Entstehung der Muskeln an, mache von mir aus Schnitte, die ich unter dem Mikroskop angucken kann und versuche daraus Schlüsse zu ziehen. Das reicht aber nicht, um zu verstehen, wie dieses ganze System funktioniert, sondern dann kommen Sie ins Spiel, richtig?
Dann kommen wir ins Spiel. Häufig ist es so, dass experimentelle Daten Hinweise geben, wie ein gewisser Prozess funktionieren könnte, aber mehr auch nicht. Und das hat auch viel zu tun damit, dass die interessanten Größen schwer zu messen sind. Das Gewebe lebt, das Gewebe entwickelt sich und wir wollen trotzdem diese Eigenschaften messen. Oder im Fall von den Muskelfasern, wir sprechen hier über Strukturen. Eine so eine kontraktile Einheit, von der es dann ganz viele in Reihe gibt, ist 2 Mikrometer, 2/1000 Millimeter groß. Also alle Daten sind verrauscht. Und was wir als eine ganz wichtige Aufgabe sehen als Theoretiker, ist, wenn man die Daten hat, dann kann man sich überlegen, ja, wie könnte es denn funktionieren? Vielleicht ein schönes Diagramm malen. Und in dem Moment, wo wir dann aber so eine Idee umsetzen in mathematisches Modell, testen wir so eine Idee nochmal auf Herz und Nieren. Und ein Teil der Ideen fällt dann auch in sich zusammen. Aber die Ideen, die immer noch funktionieren, wenn wir sie in mathematisches Modell übersetzt haben, haben quasi schon den ersten Test bestanden. Und dann können wir eben, wenn wir ein mathematisches Modell haben, irgendwelche Experimente, die Monate, teilweise ein halbes Jahr dauern würden, wenn man die umsetzen will, in wenigen Tagen durchspielen und damit schon mal sagen, so, wir denken, das wäre ein spannendes Experiment und unser mathematisches Modell macht sogar eine Vorhersage. Und dass wir damit quasi Tipps geben können, was wären spannende nächste Experimente, denke ich, ist eine wichtige Aufgabe.
Das heißt, wenn wir jetzt nochmal auf das Beispiel des Muskels zurückgehen, wenn Sie den am Computer nachbilden und er dann irgendwann mal ganz perfekt nachgebildet ist, dient das aber unserem Verständnis und der Grundlagenforschung. Es gibt aber nicht einen Schritt weiter, dass man sagt, man geht damit in irgendeine Form von Anwendung, oder?
Also grundsätzlich ist unser Cluster Physik des Lebens verortet in der Grundlagenforschung. Ich finde es auch ganz wichtig und entscheidend, dass wir erstmal verstehen, wie funktionieren denn biologische Systeme im Normalfall. Tatsächlich ist es aber auch so, um zu verstehen, wie biologische Systeme im Normalfall funktionieren, schaltet man hier und dort mal ein Eiweiß aus, hier und dort ein Gen. Das ist eine Form des Reverse Engineerings. So als würde man in einem, man weiß nicht, wie der Motor von einem Auto funktioniert und nimmt jetzt immer nach und nach verschiedene Komponenten raus und weiß man, gut, die Zündkerze war wohl wichtig, Außenspiegel wohl weniger. Teilweise sind aber dieses Ausschalten einzelner Gene oder Proteine ist dann tatsächlich Spiegelbild von verschiedenen Krankheitsbildern. Und dieses grundlegende Verständnis von biologischen Systemen bildet dann natürlich auch die Grundlage für mehr angewandte Forschung. Und es ist leider so, dass bei vielen Therapien man nur weiß, ja, da ist irgendwie dieses bestimmte Eiweiß involviert und das können wir jetzt ausschalten und geht's den Patienten besser. Warum, wissen wir nicht genau.
Spannend. Ich möchte noch auf ein konkretes Beispiel eingehen, das ich gelesen hatte in der Vorbereitung. Und zwar, da ging es um die Regeneration von Tieren, also zum Beispiel, wenn eine Eidechse ihren Schwanz verliert. Was versuchen Sie denn da herauszufinden?
Also das Modellsystem ist in diesem Fall der Axolotl, auch der Zebrafisch, den sich unsere experimentellen Kollegen anschauen. Und die haben die faszinierende Eigenschaft, dass ein Axolotl zum Beispiel eine ganze Gliedmaße nachwachsen lassen kann nach einer Verletzung. Zebrafische können ganze Flossen nachwachsen lassen mit den ganzen verschiedenen Gewebetypen, mit der richtigen Morphologie, mit dem richtigen Aufbau. Etwas, was wir Menschen nicht können und wo wir natürlich verstehen wollen, was genau macht den Unterschied aus zwischen diesen Regenerationskünstlern, zwischen diesen speziellen Tieren und den Menschen. Das sind komplexe Systeme, wo wir dann wirklich Stück für Stück entschlüsseln, wie wächst Gewebe, aber auch, das ist vielleicht noch wichtiger, wie gibt es dann chemische und mechanische und auch elektrische Signale, die quasi als Landmarken, als GPS für die Zellen fungieren, um wieder den Körperbauplan der fehlenden Gliedmaße aufzubauen und an jeder Zelle zu sagen, soll sich jetzt eher in ein Knorpelgewebe oder ein Knochengewebe oder ein Muskelgewebe differenzieren, spezialisieren. Und eine ganz konkrete Frage, die ich natürlich als Physiker total spannend finde, ist, ein junger Axolotl muss eine kleine Gliedmaße nachwachsen lassen. Ein erwachsener Axolotl eine große. Wie wird Größe kodiert und wie wird diese Information weitergegeben, dass am Ende Zellen Entscheidungen treffen, wie oft muss ich mich teilen, wo befinde ich mich im Gewebe, in welchen Zelltyp muss ich differenzieren, wie werden diese Entscheidungen getroffen in Abhängigkeit von der Größe des Organismus.
Angenommen, wir fangen jetzt an mit diesem Axolotl-Projekt. Das ist eine neue Idee. Was wären dann die Schritte, die ich brauche? Also ich stelle mir vor, ich brauche erstmal eine Menge an Daten wahrscheinlich und ich brauche eine Definition von Stellschrauben, von Faktoren, die ich mir überhaupt angucken muss und an denen ich dann später in der Simulation drehen kann, oder? Sind das so die Hauptgerüste, die ich brauche am Anfang?
Genau, also wir brauchen hier in dem Projekt Daten und dann ist es unsere Aufgabe als Theoretiker tatsächlich zu fragen, how could it work? Wie könnte es denn funktionieren? Ultimativ wollen wir natürlich verstehen, ja, wie funktioniert es denn wirklich? Aber als Zwischenschritt, um erstmal Hypothesen zu generieren, Ideen zu generieren, finde ich es eine ganz nützliche Strategie, sich erstmal zu überlegen, das sind quasi die Randbedingungen, das sind die Komponenten in dem biologischen System. Und wir wissen, das kann diese Funktion ausüben. Was wären dann überhaupt mögliche Mechanismen? Und das sind in der Regel gar nicht so viele, aber immer noch mehrere. Und dann können wir da ansetzen und diese möglichen Ideen einfach mal ausbuchstabieren, umsetzen in mathematisches Modell und sagen, okay, also wenn diese Idee richtig ist, müssten wir vereinfacht mit diesem mathematischen Modell das System, das Nachwachsen des Axolotl-Arms oder der Zebrafischflosse beschreiben können. Und können mit den experimentellen Daten, die schon vorliegen, diese Modelle dann noch genauer einstellen, können Modellparameter zumindest abschätzen. Und das machen wir eben nicht nur für eine mögliche Idee, sondern für mehrere Ideen parallel. Und da bleiben schon einige Ideen, die man vielleicht am Anfang plausibel fand, schick fand, auf der Strecke. Übrig bleibt eine ausgewählte kleine Anzahl von möglichen Mechanismen. Natürlich ist es möglich, dass wir den wahren Mechanismus, der hier in dem biologischen System zugrunde liegt, nicht dabei haben. Aber wir haben erstmal eine gute Auswahl und eine gute Basis, um dann vorherzusagen, so, das sind jetzt die Vorhersagen von unseren Modellen. Das wäre jetzt das spannendste nächste Experiment.
Ich finde, genau an diesem Beispiel kann man sich sehr gut vorstellen, wie die interdisziplinäre Forschung funktioniert.
Physik des Lebens ist ein ganz spannender Ort, Wissenschaft zu machen, weil hier alle Kollegen zusammenarbeiten, Experimentatoren, Theoretiker, sehr interdisziplinär, sind Biologen, Physiker, Chemiker, Computerwissenschaftler, die alle ihre Expertise zusammenbringen, um Rätsel des Lebens zu entschlüsseln, um zu verstehen, wie eine befruchte Eizelle sich in einen komplexen Organismus mit einem komplizierten Körperbauplan entwickelt. Und es ist wirklich entscheidend, diese verschiedenen Perspektiven zusammenzubringen. Und diese interdisziplinäre Forschung ist vielleicht in Deutschland noch nicht überall Standard. Und ich glaube, die Exzellenzcluster sind ein ganz tolles Werkzeug, hier solche Wissenschaftsorte für freies Denken, wo wir Neues ausprobieren können, zu schaffen.
Klingt wunderbar, ist aber sicherlich im Alltag auch nicht einfach. Das erfordert viel Kommunikation, Koordination und Verständnis füreinander. Eine gemeinsame Sprache. Markus Janel fasst das sehr schön zusammen.
Es hängt ganz viel davon ab, wie stark man motiviert ist, das gleiche Problem zu lösen. Ich glaube, das ist eigentlich die größte Herausforderung für interdisziplinäre Forschung, ist eine Gruppe von sehr ambitionierten, cleveren Leuten dazu zu bringen, am gleichen Thema zu arbeiten. Denn viele haben ich würde wirklich sagen, dass eigentlich alle eine spannende Frage haben. Es ist halt nicht immer die gleiche Frage. Und es sind nicht immer die gleichen Werkzeuge, die dann zusammenarbeiten. Und wenn man es schafft, dass man an der gleichen Frage interessiert ist und dann die Expertisen verbindet, dann kann man relativ schnell vorankommen. Also das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Und deswegen ist es wichtig, dass man eben außerhalb der Wissenschaft, wenn man jetzt an einem Campus ist oder an einem Institut, dass man versucht, Treffpunkte zu schaffen, wo Leute sich austauschen können. Und das ist meistens am besten beim Kaffee oder beim Bier oder genau.
Schön gesagt, oder? Ich werde euch weiterhin jeden Monat spannende Geschichten aus der interdisziplinären Forschung der 57 Exzellenzcluster erzählen. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei. Bis dahin, bleibt neugierig, eure Larissa Vassilian.
57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent erklärt bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info@exzellent-erklärt.de.